Jungs, als ihr die Predictions für diese Saison rausgehauen habt, war ich noch Zuhörerin. Und ich wollte einmal fragen, wer von euch predicted hätte, dass am 16. Spieltag oder nach dem 16. Spieltag Elversberg die Nummer 1 der Tabelle ist und der HSV gegen Aufsteiger Ulm ein bescheidenes Unentschieden hinlegt?
Also die Prediction ist so wild, die hätte nur von Kai kommen können.
Ja.
Ey, krass,
hat,
ne?
Kai nicht sowas in der Art gesagt?
Quasi.
Ich habe gesagt, dass mit Köln zu rechnen ist. Die sind jetzt Zweiter tatsächlich. Aber in dieser Tabelle sagt der Tabellenrang mittlerweile nichts mehr aus. Also das ist crazy. Also die Tabelle war noch nie so verrückt, finde ich.
Ich gucke sie mir jetzt das erste Mal an nach dem Unentschieden. Ich habe nur gehört, dass Elversberg Erster ist. Irgendwo, irgendwas, keine Ahnung, wo ich es gehört habe. Aber das ist ja wild, ja.
Man muss ja fairerweise sagen, rein mathematisch, nach 16 Spielen ist das ja eine verrückte Tabelle, die aber irgendwie jetzt nicht zufällig gewürfelt wurde, ja. Also das ist ja schon eine Aussage, man kann ja jetzt schon nach 16 Spielen eine Aussage treffen, dass diese Liga extrem ausgeglichen ist. Weil das ist jetzt nach dem dritten, vierten Spieltag kann das auch mal Zufall sein, aber nach 16 Spieltagen... ist
ja
das ein Skandal. Und ehrlich gesagt, auch mit einer Tordifferenz von 11, der zweitbesten Tordifferenz, sind wir Achter.
Und Elversberg ist übrigens auch der Verein, der uns ein bisschen gebrochen hat, weil seit dieser Niederlage in Elversberg auf dem Acker da, läuft es bei uns wirklich gar nicht mehr.
Das stimmt.
Also, dass wir gegen Ulm unentschieden. Wir werden gleich alles aufarbeiten. Muchel, du warst da vor Ort, ne?
Ja.
Hast ein paar Impressionen mitgebracht und ich bin...
vor allem zum Thema moderne Stadionerlebnis.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Bestbesetzung. Wir lassen uns es nicht nehmen.
Wir sind breit aufgestellt hier im Kader.
Ja, richtig. Wie der HSV-Kader. Breit, aber in der Tiefe weiß man nicht so ganz.
Wir können auch noch aus der Auswechselbank, holen wir heute Pia wieder raus. So. Ja. Letzte Woche noch im Zug aus Kopenhagen zurück.
Nochmal Entschuldigung für die schlimme Lautstärke alles bei mir gut. Im Zug.
Wir haben dich einfach dann nicht nochmal wieder angerufen.
Besser. Nochmal ganz kurz zurück zur Tabelle, zum Intro. Ne? Nur weil Gato redet ja oft von einem Zwei-Punkte-Schnitt. Ich finde das auch so faszinierend. In dieser Saison wäre man mit einem Zwei-Punkte-Schnitt nach 16 Spielen mit 4 Punkten Abstand Erster. Mhm. Das heißt, ein 4-Punkte-Schnitt ist vielleicht wie damals, ein 2-Punkte-Schnitt ist vielleicht gar nicht mal mehr komplett nötig. Auf der anderen Seite haben der Erste, Zweite und der Dritte alle 28 Punkte. Das heißt, mit 27 Punkten bist du nicht mal unter den ersten drei. Also es ist schon wieder, es ist wirklich eine verrückte Tabelle.
Also von den ersten eigentlich nur so die ersten 7, die haben ja 28 bis 26 Punkte, danach kommt HSV Magdeburg, sagen ersten 9. Davon wird es ja auf jeden Fall in der Rückrunde 2 Mannschaften geben, die einen kompletten Run haben werden und die dann wahrscheinlich knapp an den, entweder den 2-Punkte-Schnitt erreichen oder knapp ranreichen werden. Das heißt, wir müssen halt auf den, wie jedes Jahr, müssen wir auf den Run hoffen, der dann meistens ja im Frühjahr irgendwie nicht kommt. Und es hatten so viele Mannschaften schon irgendwie einen Run, die dann auf einmal irgendwie super gut waren und wir halt nicht. Ja, es ist das Gute, es ist noch nichts verloren. Es galoppieren jetzt nicht 2 Mannschaften vorne weg, sodass es irgendwie klar war, dass wir jetzt auf die Relegation irgendwie bangen und hoffen müssen. Aber auch hier die Frage an euch, wie wir sie uns jedes Jahr stellen, würdet ihr jetzt die Relegation unterschreiben?
Ja. Ja, also
Kai, so wie ich dich kenne, gibt es eigentlich fast immer ein Ja.
Genau, also ich würde sie jetzt auf jeden Fall gerade unterschreiben. Es gibt natürlich, also es ist natürlich 0,0 der Wunsch und 0,0 der Anspruch. Aber ich finde, wenn man auf Platz 8 ist, gehört es sich dann auch, die Relegation zu unterschreiben, gerade nach so einer Leistung. Aber, das ist das Schöne, darauf kann man mich ja jetzt nicht festnageln. In 2 Wochen kann ich ja eine neue Antwort geben, wenn es besser läuft. Und ich wollte aber eins sagen, ich glaube, Elversberg erinnert mich so ein bisschen an Jahn Regensburg, die jetzt übrigens 18. sind, die auch mal zwischendurch auf Platz 1 waren und dann doch schon noch eingebrochen sind. Also ich glaube, Elversberg wird sich da oben nicht halten, im Gegensatz zu Köln und Paderborn.
Alles andere wäre auch eine Katastrophe, wirklich.
Ja, und es ist ja auch so, die haben jetzt nicht eine unfassbar sensationelle Hinrunde bisher gespielt, sondern die haben einfach im Gegensatz zu allen anderen noch das meiste rausgeholt. So.
Ja, wenn denn irgendwie so ein Heidenheim in der ersten Liga ist, Elversberg.
Heidenheim ist übrigens für mich, Heidenheim ist für mich ein unfassbar positives, cooles Beispiel, was mir Hoffnung macht, dass sollten wir irgendwann aufsteigen, ja, mit Biegen und Brechen über die Relegation oder mit dem schlechtesten Punkteschnitt, den je ein Aufsteiger hatte, dass trotzdem alles in der ersten Liga möglich ist.
Ja, denn wenn ist das ja auch, aber sind 16 in der ersten Liga, ne? Also.
Ja, ja, aber war mit Union war noch krasser sozusagen, ne?
Ja, aber, die haben sich, ja. Aber ich meine, Heidenheim auch schon Europa-Spiele gehabt, so. Also ich sag euch, da geht einiges in der ersten Liga, wenn man erstmal oben ist.
Ich bin aber immer noch davon überzeugt, dass Heidenheims Platz in der ersten Liga eigentlich unser gewesen wäre, wenn diese komischen 10 Minuten Nachspielzeit nicht aus dem Nichts gekommen wären, aber.
Ja, accepted.
Alles, ja, mies, es läuft mies für den HSV. Wir können jetzt mal drauf eingehen, was könnte man überhaupt noch besser machen? Schwierig. Ulm, Muchel, du warst da. Mhm. Du bist die Reise angetreten. Erzähl mal deine Impressionen, deine Eindrücke.
Boah, ging Samstagmorgen im Gegensatz zu vielen, die mit der Bahn gefahren sind, deutlich später los, weil wir geflogen sind. Die ganzen Bahnfahrer sind, glaube ich, schon um 4.30 Uhr oder so in den Zug gestiegen. Also wirklich so eine Ochsentour runter nach Ulm. Wir sind kurz vor 8 irgendwie losgeflogen nach München, sind dann mit dem Mietwagen von München aus direkt nach Ulm gefahren.
Wie lange?
Also ich bin eine Stunde gefahren, laut Navi waren es eine Stunde 20, aber wenn man ein bisschen auf die Tube drückt, dann kommt man auch in einer Stunde hin. Also wir sind gut durchgekommen, kein Stau, nix. Liegt halt genau zwischen Stuttgart und München. Wir haben auch einige getroffen, die sind bis Stuttgart geflogen. Hatten wir auch erst überlegt, aber da wäre man abends nicht so gut zurückgekommen. Dementsprechend dann bis München. Sind dann nach Ulm gefahren. Ulm, es ist halt, also ich meine, letzte Woche haben wir über das Banner gegen das moderne Stadionerlebnis gesprochen, dass dieses so schnell eintritt, glaube ich, da hätte keiner mit gerechnet. Das Stadion, das Donaustadion, ist auch der Name ist nicht verkauft, also es ist wirklich alles noch Fußballromantik pur, mit Tatanbahn, mit großen Flutlichtmasten, die Tribünen, bis auf die Sitztribünen, nichts überdacht. So
Sitzschalen auch noch so?
Ja, genau, Sitzschalen. So. Du hast diesen ganz klassischen Bauzaun-Charakter als Zaun vorne, wo du raufklettern kannst. Die Stufen die Stufen, auf denen man steht im Stadion, das sind alles so aus gepflasterte Stufen, hätte ich beinahe gesagt. Also es ist so wirklich, ist wirklich richtig, richtig oldschool. Du gehst die Treppen rauf, wie damals im alten Volksstadion, draußen stehen die Container mit Bier, irgendwie das gute, ich weiß gar nicht, wie hieß es, irgendwie Glode-Ochsen-Bier oder was weiß ich. Also wirklich, das war wirklich richtig oldschool. So, und ich habe jetzt mit keinem auf der aktiven Szene so genau gesprochen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so Bock gemacht hat, weil die Stimmung war eine glatte 6-. Und das lag gar nicht daran, dass irgendwie keine Stimmung gemacht worden ist, sondern weil einfach in so einem Stadion, wo du kein Dach drüber hast, einfach das ist so ins Nichts verpufft. Mm. So, ne? Es gab vom Spiel eine schöne Choreo.
Sah geil aus, muss ich sagen.
Ja, genau. Carajo HSV. Und
gab's dann, ja.
Carajo gab's eher weniger dann, aber zumindest war das Intro und die Pyro und die Choreo war absolut Carajo und das sah schon ganz, ganz nett aus. Und ich stand nicht im Gästeblock, sondern direkt daneben. Ich hatte nur Karten daneben bekommen und dazu auch schon eine lustige Geschichte. Ich bin am Einlass gewesen. Und mein bester Freund, mit dem ich irgendwie los war, seine Karte gescannt und wie ich dran war dran, halt mein Handy hin mit dem leider auch kein richtiges Ticket. Das hasse ich auch wie die Pest, diese ganzen digitalen Tickets. Mhm. Du hast nichts mehr, was du in deinen Schuhkarton packen kannst, irgendwie so als Erinnerung an so ein Spiel.
Ja.
Und dann scannt er das und dann, ja, rot. Karte wurde schon mal gescannt, sagt er. Ich sage, das kann nicht sein. Kann nicht sein. So, ne? Also, doch, steht hier, wurde schon mal gescannt. Ich dann zur Seite gegangen, mein Kollege, der schon drin war, dann so, ich durch den Zaun, ich so, hä, sag mal, hast du zufällig mein Ticket genommen? Haben wir uns da irgendwie, sind wir da durcheinander gekommen und du hast gerade mein Ticket schon gescannt? Nö, haben wir nochmal geguckt, verglichen die Nummern da drauf. Und dann sagt der Typ, der Ordner zu mir, komm nochmal her, scannt das nochmal, büt, wieder rot, hab nichts gesehen und viel Spaß, sagt er. Ey. Also, vielen Dank an den Ordner aus dem Donaustadion in Ulm am Einlass.
Das war geil.
Also wirklich,
korrekter Typ.
Wirklich korrekt, sagt er, du, wir wollen doch alle das Spiel sehen, so, und sagt er, rein mit dir. Also das fand ich erstmal ganz groß. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass der, von dem wir das Ticket haben, der hatte irgendwie 10 Tickets über Ulm bestellt und hatte die alle verteilt an Leute und der hat einen Fehler gemacht und hatte mein Ticket auch an jemand anders verteilt. Das heißt, mein Ticket war schon eingescannt und ein Ticket wurde halt gar nicht gescannt, weil das halt ja nicht in den Umlauf gegangen ist. Also hatte ich Glück. Ansonsten gab es tatsächlich auch noch HSVer, die irgendwie krankheitsbedingt ausgefallen sind. Also ich hätte, wäre schon reingekommen, hätte ein Ticket bekommen. So ist das nicht, aber ja, so viel. Und im Stadion, was kann ich da noch erzählen? Also genau, die Nebenblöcke waren auch noch voll mit HSV-Fans. Also es waren wirklich viele HSVer da, nicht nur der Gästeblock, sondern auch daneben. War eine recht entspannte Stimmung, so was so das Miteinander mit den Ulmern war. Da gibt's so jetzt kein irgendwie, wo du denkst, so oh, da ist man sich irgendwie nicht grün und da gibt's irgendwelche Fanfeindschaften oder so. Die Ulmer sind mit, ich glaube, Rot-Weiß, also mit Offenbach, Rot-Weiß, nee, wie heißen die, Offenbach?
Essen?
Nee, nicht Essen. Ich glaube, RW, Offenbacher Kickers. Oh, ich weiß es nicht, mit irgendjemandem sind die befreundet. Sie haben, stand so eine, eine Fahne gegenüber alte Kameraden Ulm und dann irgendwie noch so eine Großbritannien-Flagge und offen, ja, aber es ist, ich weiß es
so
nicht.
Verein, dann ist so wie als wenn ein HSV mit Victoria befreundet wäre.
Ja, auf jeden Fall. Also es war echt insofern sehr angenehme Stimmung, Atmosphäre, waren viele Kinder auch im Block, so, also es war relativ gechillt. Die Stadionshow war wirklich so 0,0 Stadionshow. Es war wirklich, gefühlt wurde jedes, alles wurde präsentiert von irgendeinem, weiß nicht, Floristikladen um die Ecke, der auch noch den sechsten Einwurf, und jetzt der sechste Einwurf präsentiert von Nina Müller, Floristik, ja. Ulm. So, also das
von unserem Lotto-Totto-Laden.
Ja, genau.
Am Teich 3.
Ja, genau.
Schöne Grüße geht raus an Harry.
Ja, und irgendwo sitzt Harry und winkt und freut sich ein Ast, so, ne? Also das war wirklich so, richtig, wirklich oldschool, ne? Und die Tatermann war auch so groß. Also man konnte aus dem Gästeblock, konntest du, also das eine Tor konntest du gar nicht sehen. Also die beiden Pfostentreffer, zu denen wir noch kommen, da haben wir einfach geraten, dass es Pfostentreffer waren, weil der Ball irgendwo anders hingesprungen war. Es hätte auch sonst was sein können, also hast du einfach nicht gesehen.
So. Ich habe Netradio gehört und plötzlich, da ist irgendwie auch ein Server ausgefallen oder so, dann hat man nichts mehr gehört und ja. Dann hieß es irgendwie nur, gibt's hier eigentlich eine Uhr? Wir sehen die ganze Zeit gar keine Uhr.
Genau, es gab eine Uhr, aber es gab halt auch, also es war nur eine so eine Anzeigentafel, wo irgendwie das Ergebnis war und darunter lief eine Uhr. Also wie gesagt, ne, und auch die Musikauswahl, es war wirklich von bis, von Materia bis Roger Whittaker mit ein bisschen Paloma.
Schön.
So, es war wirklich alles dabei. So, und auch das Maskottchen von den Ulmern, Albert, ein Spatz, die Ulmer Spatzen, ja. Also es ist so ein typisches Stadttier, so, ja, hat da seine Späße vor dem Block gemacht, die Kinder haben es gefeiert, er hat da irgendwelche Purzelbäume geschlagen und also das war wirklich...
Aber auch erfrischend, das läuft ja nicht durch 8 Gremien, irgendwie, welchen Song können wir spielen, soll der Song jetzt in der Stadionshow da oder da sein oder was geht gar nicht, sondern... Ja, weiß nicht, der wird einfach durchregiert.
Da,
ne?
Genau.
Da sitzt einer und sagt, ja, hier, das ist doch gut hier, und lass dich nochmal Purzelbäume machen.
Ja.
Und, hier, den bisschen Paloma-Song habe ich von meinem Sohn nochmal gehört, irgendwie, die neue Version nochmal spielen, oder der kommt, eine Song kommt ja auch mal gut an, sag mal den DJ, ja. Horst, der soll mal den auflegen.
Party-Playlist von Uwe, ja, 60. Ja. Oder sowas.
Und rein da, und hat noch jemand hier einen Sponsor und alles, dann nennen wir den, ach, ist doch egal, machen wir 8. Einwurf, ist doch egal, ob man das macht oder nicht, wir machen das einfach.
Ja, aber ja, so war auf jeden Fall, war das Ankommen da. Und es war mega kalt. Also ich habe selten so gefroren. Und da, also modernes Stadionerlebnis hin oder her, also so eine Tribüne, so ein Dach über dem Kopf. Und also wenn du da zu schätzen weißt, wie unser Stadion ist, so, ja, Lichtershow hin oder her brauche ich auch nicht, ne? Aber so gewisse Sachen sind schon einfach wirklich auch angenehm von diesem modernen Stadionerlebnis, ne?
Stell mal vor, es hätte geschüttet oder so.
Ey, ich wäre zur Halbzeit gefahren. Wir haben schon geschaut, irgendwie, weil wir so durchgefroren waren, was wir alternativ machen, weil das die erste Halbzeit, wir kommen ja gleich dazu, ja. Jetzt nicht so anschaulich war, waren wir schon am Überlegen, ob wir nach Augsburg fahren gegen Leverkusen, weil das auf dem Weg liegt. Oder eben nochmal ins Grünwalder Stadion, weil 1860 um 16:30 gegen Fähr gespielt hat. Haben wir aber beides nicht gemacht, sondern haben dann wirklich darauf gehofft, dass der HSV einfach anders aus der Kabine kommt. Genau, kommen wir mal zum Spiel. Ja. Also so viel zum Stadionerlebnis. Rückfahrt kann ich nachher nochmal zu erzählen, bin ich mit Erik Huber, den habe ich nämlich noch am Flughafen getroffen. Genau.
Ah ja, da kommen wir zu interessanten Sachen.
Ja, später.
Gucken, ob wir da schon, ja, sehr gut. Also zum Spiel, Aufstellung war, ich guck mal kurz, Hefti hat gespielt. Rechts hinten für Mikkel Bronzy. Ansonsten war die, glaube ich, Selke hat gespielt für Königsdörfer.
Genau.
in der Polzine, glaube ich, gesagt, er hat sich erhofft, dass Selke, weil Ulmer sehr viele lange Spiele hat, dass er auch defensiv den einen oder anderen Unterschied oder Ball mal wegköpfen könnte und aushelfen kann defensiv und natürlich vielleicht auch offensiv mal irgendwie was gewinnen könnte.
Genau, dieser Lange von Ulm, der Dachs, wir haben ihn den Dachs getauft, der sah aus wie so ein Dachs mit seiner Frisur, der nachher den Turban auch um hatte.
Ah ja, ja, der fiel echt auf.
Ja, also, hat er nicht auch ein Tor gemacht? War der nicht derjenige? Nee, der hat's nicht gemacht. Nee, hat er nicht. Nee,
der erste Halbzeit war auf jeden Fall
Katastrophal. Ich habe schon lange nicht mehr so, also nochmal zur Aufstellung, ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir die Aufstellung so gesehen haben, aber da kommen wir gleich zu, nämlich zwei Namen möchte ich in dieser Aufstellung am nächsten Wochenende nicht mehr sehen.
Ja, wahrscheinlich Jatta und Richter, ne?
So, und also die erste Halbzeit, ich habe noch nie sowas, wie sagt die junge Generation heutzutage, Bodenloses gesehen. Also es war bodenlos. Es war wirklich richtig bodenlos. Also da war, wir hatten, glaube ich, Pia, korrigier mich, du wirst es besser wissen, wir hatten nicht einen Torschuss?
Kein.
Nicht ein Torschuss?
Also wirklich 0% Torschuss.
Expected Goals? Ja, 0. 0.
Ja. Das ist abgefahren, ne? Das war wirklich die schlechteste Halbzeit.
Auch nicht 0, sondern einfach 0. Statistisch die schlechteste erste Halbzeit in der zweiten Liga des HSV jemals. Kein einziger Schuss aufs Tor.
Darf dir nicht mal gegen Real Madrid passieren, wenn du gegen die spielst? Und glaubt ihr, wir hätten eine bessere Statistik gehabt, wenn wir mitgespielt hätten?
Ja, ich glaube, du alter Fuchs hättest erstmal den ersten Schuss aufs Tor gesetzt beim Ansturm. Ja.
Und das den Eindruck hinterlassen. Ja.
Und dann abgedrängelt. Ja.
Und dann auswechseln lassen.
Ja. Check. Ja, aber dann muss es ja, ich meine, in der ersten Liga hat man vielleicht auch schon mal so eine schlechte Halbzeit gehabt, aber ich würde sagen nicht, dann war es ja vielleicht wirklich die schlechteste Halbzeit beim HSV aller Zeiten.
Naja, in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Liga, sorry.
Ja, aber in der ersten Liga auch. Ich glaube auch nicht, dass du selbst wenn du gegen Bayern so eine Halbzeit, dann hast du immer noch besser gespielt als gegen Ulm so eine Halbzeit. Also, das stimmt. Da ist ja auch nochmal ein bisschen klar. Aber abgefahren. Also wirklich abgefahren.
Also Jatta und Richter, ich weiß nicht. Also Richter fand ich jetzt im letzten Spiel war okay so. Aber ich weiß nicht, wie der auf 176 Erstligaeinsätze gekommen ist. Also was hat er woanders gemacht, was er bei uns nicht mehr macht? So, und Bakary, sorry, aber der Junge steht für mich einfach mittlerweile, so sehr ich ihn liebe, so sehr meine Kinder lieben, so sehr Fanliebling ist, so viel er durchgemacht hat und. Aber fußballerisch und uns weiterbringen und dem Stückchen Aufstieg näher zu bringen, ich sehe ihn da nicht.
Ich finde, mir ist aufgefallen, ich habe mich auch auf Jatta ein bisschen nicht eingeschossen, das ist ja das völlig falsche Wort, aber ich finde, er überzeugt mich auch gar nicht mehr und das, obwohl er ja eigentlich jemand ist, der Sympathien bei einem weckt.
Genau,
das ist ja jetzt
das meine ich damit.
Nicht mag und deswegen ihn irgendwie schlecht redet oder der unsympathisch ist und man deswegen es leicht hat, ihn schlecht zu reden, sondern es ist eigentlich ein Spieler, den man am liebsten immer nur gut redet. Und trotzdem muss ich sagen, finde ich, hat sich sein Spiel unglaublich verändert. Ich finde, wir haben ihn früher erlebt, er hat den Ball bekommen und das halbe Stadion hat immer schon gerufen, so lauf, so überlauf den Gegenspieler und er ist offensiv voll mutig in den Zweikampf reingegangen, ist dann auch wirklich vorbeigelaufen, hat eine Flanke gemacht. Ich finde mittlerweile ihm, ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe das Gefühl, ihm fehlt Speed. Mhm. Ich finde ihm nur noch ab und zu defensiv in den Zweikämpfen ganz griffig. Ich finde auch, der hat gar keinen Einfluss mehr aufs Spiel, er macht überhaupt keinen Unterschied. Er wirkt hinten Harakiri-mäßig in der Defensive, wenn er den Ball hat. Er macht in der Offensive, kommt er nicht mehr am Gegenspieler vorbei. Ist für mich auch jemand, tut mir leid, ist im Formtief, ja, oder ist, ich kenne
seine... Aber schon lange.
Ja, ich kenne seine...
Also wenn du so einen Haier und Nationali in die U23, dann ist das, sorry, dann ist für mich Jatta mit der Einstellung. Und für mich ist das auch ein Thema Einstellung, weil diese Körpersprache, die er auf den Platz bringt, er ist immer schon so ein bisschen, wo du dachtest so, na, ist er wirklich bei der Sache, aber er hat trotzdem dann ja irgendwie, du gerade gesagt hast, er hat diese Leistung gebracht, indem er immer nochmal diesen Unterschied gebracht hat, dass er irgendwie den Gegenspieler überrannt hat, dass er bis zur Grundlinie gegangen ist, dass er immer diese Überraschungsmomente hatte, wo keiner mit gerechnet hatte, aber diese Körpersprache, die er aktuell an den Tag legt, ist für mich völlig fernab von all dem, was wir von Jatta bisher gesehen haben.
Genau, also so.
Also es ist nicht mal mehr zwischen Kreisliga und Champions League, sondern es ist nur noch zwischen Kreisliga und Bezirksliga.
Obwohl gegen Darmstadt war er so ein bisschen Kreisliga und zweiter Liga, also fand ich jetzt nicht so richtig beschissen. Da hat er auch noch immer seine okayen guten Momente gehabt, aber jetzt gegen Ulm war wirklich, also
nicht nur gegen Ulm, auch davor, also
letzte Woche davor, also nach seiner Verletzung sehr schwer.
Also auch da vielleicht ein Spieler, dem nach Walter wirklich mittlerweile das Selbstvertrauen fehlt, der unbestritten die komplette Unterstützung des Vereins damals bekommen hat, als er da, als es um sein Alter ging. Und nun ist er halt im Fußballbusiness angekommen, wo der Trainer nicht mehr sagt, du bist gesetzt, wo er sich das vielleicht erarbeitet, wo der Kopf nachdenkt, wo er verunsichert ist. Und man sieht, dass er das mit Leistung leider gerade nicht zurückzahlen kann.
Und am Jetlag von der Hochzeit kann es nicht gelegen haben.
Nee. Ja, war er ja nicht.
Ja, deswegen.
Ja.
Naja. Ah. Ja, also, weil ich immer nicht weiß, ob das dann nicht vielleicht auch wirklich einfach Gemütlichkeit ist. Ich weiß nicht, ob das, also ich habe irgendwie das Gefühl, sie sind alle wahnsinnig gemütlich gerade und dieses
Gemütlich, das ist ja auch so ein Wort, das kann auch nur aus dem Frauenmund kommen.
Aber so, keine Ahnung, lahmarschig, ja. Die kommen nicht in die Pötte, keine Ahnung, was da los ist. Es ist alles zu bequem, irgendwie wirkt es so bequem, weil, also ich weiß nicht, wie viel unbequemer es werden soll als diese erste Halbzeit in Ulm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt nicht in der Kabine an. Also Merlin Polzin hat gesagt, er ist dann auch laut geworden in der Halbzeit und hat da wohl ordentlich zusammengebrüllt. Aber ja.
Ich hatte das. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt nicht den RGB-Wert von dunkelrot, aber ich glaube, diesen Wert hatte sein Kopf bei dieser Mannschaftsansage.
Auf jeden Fall.
Ich glaube auch, weil er hatte was vorgegeben. Das haben die dann auch im Interview gesagt. Das haben sie dann am Anfang nicht umgesetzt. Ob das dann immer so super für einen Trainer spricht, wenn die Mannschaft am Anfang das erstmal nicht umsetzt, egal ob sie es wollen oder nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass die Mannschaft, also ich finde, die sind fußballerisch, ja, und technisch, künstlerisch mit Ideen, da sind sie nicht aus dem Puschen gekommen. Ja, ich finde schon, dass das am Anfang so ein Abnutzungskampf war. Elversberg hat alles reingehauen, viele gelbe Karten, viele gelbe Karten, viele Fouls, viele Spielunterbrechungen. Was ja auch zu erwarten ist auf so einem Acker, wenn du da irgendwie auswärts spielst gegen Aufsteiger. Also deswegen sage ich, ich fand, die haben sich erstmal reingehauen, die haben ihre Knochen hingehalten, die haben auch gefoult. Da sind sie vom Einsatz her so ein bisschen aus dem Puschen gekommen, aber so vom Kopf, von der Spritzigkeit, vom Spielaufbau, von dem Kreativen so 0,0.
Aber apropos Fouls und gelbe Karten ziehen in der ersten Halbzeit auch. Also der Schiedsrichter, die Karten saßen locker, aber auch die gelben Karten, die wir provoziert haben, selten dämlich. Also Elf Hartli wegen Meckerns und auch im Königsdörfer da wegen Ball wegschlagen und so. Das sind einfach so dumme gelbe Karten und ich glaube, wir sind in der Fairness-Tabelle, sind wir irgendwie auf dem vorletzten Platz. Also das sind so.
Wir haben die drittmeisten Platzverweise in der Liga auf jeden Fall schon.
Zumindest, also ich habe die Tabelle jetzt nicht vor mir, aber irgendwo hatte ich es irgendwie gelesen, dass wir ziemlich weit unten sind und das irgendwie. Weißt du, wenn es da über den Kampf kommen würde, dass wir uns so reinhauen, dass wir deswegen gelbe Karten ziehen und auch mal eine rote Karte ziehen, weil das Spiel irgendwie angemessen oder weil es das braucht, um irgendwie die Punkte zu verteidigen und um einen Sieg über die Zeit zu retten. Aber das ist es ja nicht.
Ja, genau. Das
ist halt schwierig.
Königsdörfer schießt auch im letzten Heimspiel, ne, den Ball frustriert weg einfach, wo ich mir sage so, was soll das? Also ist ja auch eine disziplinarische Maßnahme und Einstellung, die du nicht bringen musst, wenn du gerade das erste Mal einen neuen Trainer auf der Bank hast. So. Also
das sind halt
Teampsychologen, einmal bitte an der Frustbewältigung arbeiten.
Ja. Und das, also und du sparst eben an den Trainer. Ich kann es einfach den Trainer auch nicht mehr in die Schuhe schieben, das, was hier seit Jahren passiert. So egal, wir haben alles an Trainermustern, an Trainertypen, an Versuchen gestartet, um unser Ziel, dem Aufstieg wieder in die erste Liga zu kommen. Es ist bisher, alle sind kläglich gescheitert und da waren sie von bis dabei. Also jetzt werden einige sagen, ja, so einen Typ Magath hatten wir noch nicht. Ja.
Nee,
da bin ich bei dir, aber Gato wollte gerade.
Ja, es ist klar, kannst du ein bisschen sagen, Trainer, kannst sagen, Mannschaft hatten wir auch schon alles, die haben wir auch einmal komplett ausgewechselt, wir hatten die Aaron Hunts dieser Welt, so, die noch die, ich sag mal, die überbezahlten Erstligakicker, dann hatten wir, die Mannschaft jetzt ist auch irgendwie schon wieder ein Stück weit neu, als dass wir sie vor drei, vier Jahren hatten oder sowas.
Das kann doch nicht sein, also du kannst mir nicht erzählen, ich hab immer mehr das Gefühl, dass wir, so breit wir aufgestellt haben, wir haben am Anfang der Serie, jetzt haben wir darüber gesprochen, wir haben den breit aufgestellten Kader, vielleicht ist es dieses Mal das genau, was uns hilft, um den Aufstieg zu schaffen, weil wir irgendwie so breit aufgestellt sind, auf jeder Position doppelt besetzt sind, aber am Ende des Tages habe ich das Gefühl, wir sind einfach überhaupt nicht gut aufgestellt. Also der Kader ist einfach maximal schlecht zusammengecastet. So,
ja, finde ich, also ich finde ihn eigentlich ganz
gut. Ja, aber wer überzeugt dich von den Leuten, die neu gekommen sind?
Ja. El Fatli ist, finde ich, gut. Karabetz, finde ich gut.
Selke, findest du gut, Karabetz?
Ja, Selke finde ich gut.
Weil er jetzt das eine Tor gemacht hat, oder?
Naja, ich glaube, die spielen halt einfach 60% von dem, was sie können. Und wenn die halt alle mal irgendwie so ein, also ich glaube, so ein Karabetz spielt jetzt nicht gerade also am Limit seiner Form. Wenn er mal, der kann halt einfach, ich sag jetzt mal viel, viel mehr. Klar ist er ein junger Spieler, aber ich glaube, dass der halt schon gut ist.
Und so. Also es gibt für mich aktuell drei Spieler, die für mich wirklich überzeugen. Eventuell sogar noch einen vierten. Das ist für mich Selke, von dem ich maximal überrascht bin. Der, also nicht nur, also ich spreche jetzt komplett vom ganzen Kader, gar nicht nur von den Neueinkäufen. Das ist einmal für mich Selke, der auch vorangeht, der für mich auch diesen Leader, der mir nach wie vor irgendwie so ein bisschen fehlt. Wir haben keinen mehr bei uns, so einen richtigen Leader-Typen. Ist auch ein Schonler nicht. Ich brauche einen Leader-Typ, der zumindest auch so ein Zehner, weißt du, so ein Kreativen, der mir ist Schonler dafür in der Abwehr, ist für mich da nicht der Richtige.
Nach außen hin jetzt, weil man weiß nicht, was intern ist, da wird ja
mal. Aber auch auf dem Platz.
Ja.
Auf dem Platz jemand, der vorangeht, der sagt so, hier, zack, und, ne? Mhm. So, und das fehlt mir bei Schonler.
So ein Effenberg, meinst du?
Zum Beispiel, ja.
Also so
aller Effenberg, genau. Also Selke, dann ist für mich Elf Hartli, der für mich auch eine Überraschung ist, der jetzt, ja, eine mega dumme gelb-rote Karte gezogen hat, aber trotzdem für mich einer ist, der überzeugt seit Beginn der Saison. Und dann Heuer Fernandes, der für mich auch durch diesen ganzen Torwartwechsel und das, was dem er ausgesetzt war, mit nicht Nummer 1 und der Mitwechsel mit Raab, der jetzt übrigens wieder verletzt ist, gute Besserung an dieser Stelle, sind für mich die drei, die überzeugen. Hinzu kommt noch Dompe mit Abstrichen, der uns immer im Moment häufig überrascht, aber auch immer noch mal so ein bisschen seine Tiefs hat und nicht konstant diese Leistung durchbringt. Aber das sind für mich von 11 Spielern in der Startaufstellung sind das drei, die mich überzeugen. Und das mit dem Anspruch, dass wir aufsteigen wollen, das ist einfach maximal zu wenig.
Vielleicht hätte hier ein Glatzel den Unterschied gemacht. Der fehlt natürlich jetzt. Der hätte den vielleicht im Gegensatz zu Selke, der für mich auch okay war, vielleicht reingeschossen. Er ist nicht da. Das ist, glaube ich, schon schmerzlich, wenn dein bester Spieler nicht nur vom Markt wird, sondern auch wirklich der gestandenste Spieler, der die zweite Liga mittlerweile auch kennt, fehlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wie die Vereinsfarben schwarz-weiß-blau, man schwankt hier immer, genau wie die Tabelle zwischen
Schwarz sehen.
Zwischen alles ist scheiße. Ich finde auch, also ich komme gleich zu was ich alles nicht so cool finde, aber was natürlich krass ist, wir haben vor kurzem noch darüber geredet, ist das jetzt der beste Kader, den wir je hatten in der zweiten Liga? Gleichzeitig sind wir 3 Punkte von der Tabellenspitze entfernt, nur haben mit die beste Tordifferenz mit dem Tabellenführer. Und da sag ich, es schwankt im Moment so zwischen, ey, alles ist scheiße, wir müssen nach unten gucken. Und wie gesagt, viele Argumente habt ihr schon genannt. Und ey, wir haben den besten Kader. Und wenn Glatze jetzt da gewesen wäre, dann hätten wir gewonnen. Dann wären wir jetzt auf dem Aufstiegsplatz. Und es ist die Hölle. Schwarz-Weiß-Blau halt.
Ja, aber ich würde gar nicht so sehr auf die Tabelle schauen. Weil die Tabelle ist für mich erstmal in diesem Moment zweirangig. Ob wir 3 Punkte hinter dem Ersten sind oder 3 Punkte nach unten. Ich möchte einfach nicht mehr so eine Halbzeiten sehen. Ich möchte einfach nicht mehr so eine Spiele sehen. Und dieses, dass wir nicht einmal konstant eine Leistung mal über mehrere Spiele hinweg sehen. Das ist das, was mich maximal stört. Und du kannst nicht so eine erste Halbzeit anbieten. Und das ist ja nicht die erste, also es ist jetzt die erste, die so schlecht war, dass wir wirklich so gar nichts hinbekommen, historisch schlecht waren. Ja. Aber diese Halbzeiten ziehen sich seit Beginn der Saison, ziehen die sich durch. Und das geht einfach nicht.
Ich glaube,
das liegt aber nicht. Letzte Saison schon. Also es ist ja nicht nur diese Saison.
Ja, so. Solche Halbzeiten, finde ich, liegen jetzt zum Beispiel aber nicht am Kader, der schlecht zusammengestellt ist. Ich finde,
sondern?
Einstellung der Spieler. Also ich meine, wenn die Spieler irgendwie...
Aber das bedingt sich doch. Also ich finde, die Einstellung bestimmt ja auch einen Wert eines Spielers oder eine Qualität.
Ein Stück weit, ich finde, du kannst einen Kader einmal, wenn du wirklich, du hast irgendwie 11 Häuptlinge, aber du brauchst halt auch ein paar, die irgendwie folgen, oder du hast nur, was weiß ich, 10er anstatt irgendwie keine Verteidiger. Ich finde, es ist schon eigentlich ganz okay, und ich finde, wenn man jetzt, so wie Kai jetzt gesagt hat, wenn man das jetzt nicht, gerade sind wir am absoluten Tiefpunkt, wenn man das jetzt gesagt hat, okay, wir sind jetzt eigentlich, wenn wir den Kader jetzt mal nehmen, ein Spieler, also ein Katterbach, ne, wenn er jetzt mal rechts hinten hat, der unglaublich gespielt, dann hast du Schonlau, Hatzika, Dunic, die können den Laden eigentlich auch dicht halten, dann hast du Muheim hinten links, finde ich zum Beispiel auch die Saison eher sehr positiv als Mittel, dann hättest du mit Elf Hartli, dann hättest du Dompe, Selke, dann hättest du rechts zum Beispiel auch ein Hefti, der, nicht ein Hefti, wer ist der andere, Sahiti, der auch super Spiele gemacht hat, also ich finde, dann hast du ganz schnell auch eine erste Elf, wo du sagen kannst, ey, damit kannst du auf jeden Fall locker aufsteigen. Und ich finde nicht, dass die alle jetzt eine krasse Loser-Mentalität haben. Ich glaube, dass es halt krass ist, so dieses immer noch so, ey, du bist in Ulm, so leichte Arroganzgeschichte, auch wenn du es auf dem Platz nicht so richtig siehst, so, oh, hier so ein Acker, so wie du es gerade beschrieben hast, sind meine Tatanbahn, irgendwie die Umkleidekabine ist irgendwie wie in der Grundschule so eine Sportkabine, dann kommst du hin und dann, ja, keiner hält sich richtig an Plan, ist dann auch irgendwie alles egal, irgendwie wuppen wir das Ding schon, wenn nicht, ist dann auch scheißegal.
Wie kann das sein, wenn du schon so oft auf die Fresse bekommen
hast? Absolut,
genau,
absolut.
An diesen Orten, das verstehe ich nicht und ich verstehe generell nicht, es ist irgendwie nicht der Trainer, weil wir hatten schon 100.000 Trainer, es sind irgendwie auch nicht die Spieler, weil wir hatten auch schon jede Saison so viele verschiedene Spieler. Wo liegt dieses Problem? Also hat ja, die Seele ich des kann Vereins irgendein Problem?
Ich habe wirklich lange nachgedacht und eine klare Antwort gefunden. Einen ganz klaren Erklärungsansatz. Sehr gut. Mit einer Sache habt ihr recht. Es liegt tatsächlich nicht am Trainer. Ich sage auch, wir haben alle Trainermodelle durchgespielt. Obwohl ich nicht überzeugt bin von Polzin, sage ich trotzdem halten. Trotzdem an ihm festhalten. Es liegt an Folgendem. Es ist so, dass die Spieler, und so erklärt sich auch eine erste Halbzeit, nie in ihre Routinen kommen. Ja, also es gibt immer wieder eine andere Ansprache von einem Walter, von einem Baumgart, von einem Polzin. Dann gibt es immer wieder eine andere taktische Ausrichtung. Dann wird immer wieder auf andere Spieler gesetzt. Währenddessen muss dein Berater sich auch immer wieder auf neue Sportvorstände, ja, Sportdirektoren. Also damals Jonas Bolt, der gibt bestimmten Beratern oder Spielern ein Vertrauen, will sie langfristig binden, hat eine bestimmte Ansprache. Jetzt hast du einen Stefan Kunz. Dann bist du immer wieder in Situationen in Ulm, wo Jonas recht hat, dass er sagt, boah, dann denken die aber nicht in der Sache arrogant, was ist das denn hier, sondern sie sind es nicht gewohnt, sie sind den Volkspark gewohnt, das ist dann ein krasser Gegensatz, sie kriegen dann ein Spiel aufgebaut, so ein Acker, so ein Stadion, eine Mannschaft, die da wild rumgrätscht, eine neue Traineransage, wieder eine neu zusammengesetzte Mannschaft. Du hast als Spieler, du verbrauchst ja dich irgendwann auch, wenn du in den letzten 2 Jahren 6 verschiedene Taktiken, 6 verschiedene Ansätze auf Management-Ebene und auf Trainerebene hattest. Und dann ist doch klar, dass du dann überhaupt nicht mehr weißt manchmal, was ist jetzt hier eigentlich gefragt? Ach so, wir haben ja heute wieder was Neues gehabt und so erkläre ich mir eine erste Halbzeit und dann brauche es halt, den Vorwurf mache ich Polzin, 45 Minuten, er kann dann anscheinend nur in der Halbzeit eingreifen. In meinen Augen muss man sowas nach 20 Minuten, nach 10 Minuten erkennen und schon vom Spielfeldrand irgendwie Einfluss nehmen. Dass einem nicht jeder Spieler zuhören kann, ist verständlich, aber man muss seine 2, 3 Führungsspieler auf dem Platz haben, die dann unterstützen, wie ein Team funktioniert und die ganze Mannschaft wachrütteln. Und nach 10, 20 Minuten das Spiel so umstellen, dass das passiert, was nach 45 Minuten passiert ist. Aber das ist meine Erklärung dafür, dass wir einfach so viele strukturelle Wechsel hatten. Und deswegen bin ich bei dir, Muche. Ich würde den Trainer jetzt auch nicht neu einsetzen, also dem Trainer die Schuld geben. Weil die 20 Trainer vorher haben eins bewiesen, dass das nicht jetzt eine neue Philosophie ist, die wir brauchen, sondern wir brauchen Routine, Sicherheit und eine klare Führung für die Spieler.
Aber Kai, die Routine hatten wir ja. Wir hatten ja einen Trainer mit Tim Walter, so lange wie schon lange kein Trainer mehr. Und das Einzige, was ich jetzt von deinen Argumenten hier irgendwie durchgehen lasse, dass es den Spielern so gut geht, dass der Wohlfühlfaktor im Volksparkstadion mit dem tollen Stadion, mit den Fans, dass sie dann da nicht mit umgehen können, wenn du dann in Ulm aufschlägst. Aber das kann es ja auch nicht sein.
Das ist ja auch der Job. Also das müssen sie ja in jeder Mannschaft, egal wo sie spielen. Sie müssen jedes zweite Wochenende woanders auflaufen. Sie haben auch in anderen Vereinen gibt es Trainerwechsel, auch wenn wir es nicht glauben. Es ist ja einfach,
ich finde schon, dass Trainerwechsel, also häufige Trainerwechsel in anderen Vereinen korrelieren oft mit Unbeständigkeit. Ja? Also die Vereine, die meistens länger ihren Trainer halten, macht ja Sinn, sonst würde man den Trainer nicht halten, sind meistens erfolgreich und die immer wieder in so eine Routine kommen, den Coach zu wechseln, müssen auch oft den Kader wechseln. Ist doch auch, jeder Trainer hat ja dann auch wieder seine Veränderungen im Kader, die er vornehmen will. Dann wird wieder eine neue Mannschaft zusammengestellt. Hier wird jetzt nicht nur vom Trainer wieder eine neue Mannschaft zusammengestellt, sondern auch vom Sportmanager eine neue Mannschaft zusammengestellt. Das ist immer so doppelt und dreifache Veränderung. Und dazu sind die Spieler nicht in der Lage.
Ja, aber dann sind sie ja doch falsch zusammengecastet. Also ich finde, es gehört halt mehr als nur das Fußballerische. Wo ich dir
völlig recht gebe, falsch zusammengecastet ist definitiv die Defensive. Ja, die ist
die ist halt gar nicht zusammengecastet. Die ist
seit 2 Jahren, 3 Jahren entweder verletzungsbedingt oder dopingbedingt oder Coaching oder coachbedingt. Haben wir da null Konstanz drin. Und ehrlich gesagt ist das ja auch ein Neckbreaker gewesen, schon unter Walter, dem man dann Konstanz gegeben hat. Der hat es leider nicht hinbekommen oder nicht verstanden, die Defensive zu stärken.
Oder auch nicht das Material bekommen, was er gebraucht hätte.
Alles andere hat mir nicht gefallen. Ja? Mhm. Nur die Defensive, die hat nicht funktioniert unter ihm. Das war zu Harakiri. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass er jetzt einfach gesagt hat, wir geben Vollgas nach vorne und hinten hat er den Laden nicht dicht bekommen. So. Und da sage ich, das ist schade gewesen. Da hat man mal einem Trainer das Vertrauen gegeben, der dann aber wiederum defensiv und nur mit einer Defensive steigt man auf, das nicht in den Griff bekommen hat. Und deswegen sage ich, ey, also auch genau richtig, dass man Bruno nicht genommen hat. Der hat zweimal bewiesen, dass er nicht langfristig beim HSV erfolgreich sein kann. Warum soll man das ein drittes Mal machen? Dementsprechend an Polzin festhalten.
Was dann abgefahren ist, wenn du jetzt Erik bist oder irgendwie ein Verantwortlicher oder Stefan Kunz, wo setzt du zur Hölle an? Also ich meine, wirklich, ich würde mittlerweile wirklich einen schwarzen Magier ernsthaft in Betracht ziehen, weil...
Das ist nicht das erste Mal, dass du den in Betracht ziehst.
Ja. Weil wirklich, wo zur Hölle willst du ansetzen? So wie du gesagt hast, wir haben alles schon mal durch und jetzt, ey, du denkst halt so, die Spieler sagen, ja, ist so geil mit dem Coach, Weltklasse und die Chemie stimmt und der Coach sagt, ey, wir haben geilen Draht zum Spieler und dann wird das Spiel angepfiffen und du siehst die schlechtesten 45 Minuten der gesamten HSV-Historie und du denkst, hä? Ey, was habe ich hier mir noch gerade vor 1-2 Tagen gegeben? Die Stimmung ist geil, alle Frotteln, alle. Man spielt null gegen den Trainer und die Mannschaft spielt so, als ob sie alle verarschen wollen und also gibt nicht Gas und beachtet keine Ansagen und nichts. Dann kommt aber wiederum in der Halbzeit so ein Switch, wo man sagt, ah ja, okay, irgendwas scheint ja doch da zu sein. Also irgendwie man fängt sich dann minimal, auch wenn man dann jetzt nicht das Spiel mit Pauken und Trompeten dreht und gewinnt, aber irgendwie scheint ja die Ansprache doch so ein bisschen gefruchtet zu haben. Also
naja, schlechter ging es ja auch nicht. Also ja. Ulm war ja jetzt auch keine Übermannschaft, sondern die haben auch schlecht gespielt. Ja,
also sind 16. irgendwie der Tabelle. Aber da denke ich so, ey, wo, ey, man müsste eigentlich mal so jetzt hier so, ey, so, ne, hier, Ferrei, ganz ehrlich, unter uns oder El Fati, so woran liegt's denn?
Und ja, gut, aber ich muss
scheiß Presseantwort sagen, sondern dann, das würde ich jetzt als Verantwortlicher, würde ich jedem irgendwie mal sagen, so, ey, sag jetzt mal, woran es liegt, was denkst du? Und irgendwas muss es, also ich glaube, dass die Spieler tatsächlich selber auch teilweise, weiß nicht, ich glaube, die können nur sagen, ja, es ist super unangenehm, du gehst raus, der so ein bisschen, was Kai gesagt hat, es ist mega kalt, die Gegner sind super garstig, du hast irgendwie nach Ulm musstest du anreisen und dann wird dir einfach der Schneid abgekauft und
da sage ich nur heul leise, Alter.
Ja, also das geht wirklich ist echt nicht so, aber
wahrscheinlich, dafür wollen sie dann immer ziemlich viel Geld haben, wenn es um ihre Verträge geht. Und dann hintenrum sagen sie immer, ja, aber ich bin nicht in der Lage dazu, die Leistung abzurufen.
Und wo ist mein Bonus?
Ja. Genau, immer den Bonus ausrufen, aber die Leistung vorher nicht bringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen.
Vor allem, sie haben jetzt mit Polzin eigentlich ihren Wunschtrainer. Also die ganze Mannschaft steht dahinter. Ne? Also dann zeigt bitte was auch, dass ihr den behaltet, also behalten könnt. Also wenn ihr
da nochmal schon laut zitiert, ich habe dann auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass der Trainer wechselt. Ja, hätte ich an eurer Stelle auch.
Ja, sag ich ganz ehrlich, dass ich Schonlau ist aber für mich echt auch, also ich bin überhaupt nicht zufrieden mit seiner Leistung, ja, bisher, aber er ist für mich auch eine arme Sau. Auch da wieder, der eine Trainer wird gesagt haben, du bist my man, der andere Trainer wird erstmal gesagt haben, ey Schonlau, jetzt halt mal die Klappe, ich mache hier die Ansagen. Dann spielt er eine Saison bisher nicht überzeugend, viele individuelle Fehler und dann sagt der nächste, ey Diggi, du musst mal die Mannschaft ordentlich führen, reiß mal deinen Mund weiter auf und pöbel die anderen mal an, obwohl seine eigene Leistung nicht stimmt und der stellt sich dann auch noch, wird dann immer noch psychologisch kaputt gemacht und stellt sich noch immer vor die Presse und muss immer noch Rede und Antwort stellen. Der wird ja in die beschissensten Lagen gebracht, ja. Es gibt nichts Beschisseneres als nach so einem Spiel, da ist Kunstplan leider komplett falsch gegangen. Dafür kann er nichts. Er kann ja nichts dafür, dass die Mannschaft da so miserabel spielt. Aber
und die Mannschaft, ganz ehrlich, die Mannschaft hat es einfach selbst in der Hand. Ja, genau. Sie können es selbst steuern.
Wie beschissen ist das Szenario, nach so einem Spiel gefragt zu werden vor der Kamera? Es hat auch Terodde herzlich gesagt, was glauben Sie jetzt, wie geht es mit Merlin Polzin weiter? Dann hat ihn dem Pressesprecher gesagt, ey, wenn du das gefragt wirst, dann sag, das ist nicht dein Job, diese Frage zu beantworten, das müssen andere beantworten. Aber trotzdem wird ja danach gefragt vom Reporter und ist ja klar, dass die Spieler wie Selke, die gerade ihren Stammplatz hatten an dem Spiel, sagen, ich bin eher pro Polzin. Es kann ja auch gar keiner sagen, ich bin eher gegen ihn. Also, ich wäre eher für 9. Also, kann ja auch keiner sagen. Deswegen, das ist, und ein Schonlau muss rumdrucksen, ja. Er darf nicht sagen, wir müssen ihn auf jeden Fall halten, weil dann kriegt er von oben auf dem Deckel sagt, ey, das ist nicht deine Entscheidung, also sei mal lieber ruhig. Er darf aber auch nicht sagen, ey, lass mal einen 9 finden. Er muss rumdrucksen. Und da ist dann der Worst Case eingetreten, den du so haben kannst, nach so einem Spiel. aber völlig zu Recht. Nur, dass der dann psychologisch ein Opfer ist und das keinen Spaß bringt und das natürlich nicht dazu führt, dass der im nächsten Spiel jetzt davon träumt, einen Hattrick zu machen, sondern im nächsten Spiel er aufläuft und sagt, erstmal keine Fehler machen, erstmal sicher stehen, ist ja auch klar.
So. Also ich muss sagen, ich bin da tatsächlich sehr bei Gato. Umso mehr Jahre wir so rumgurken und das ja auch schon in der ersten Liga, also es ist schon weit länger als irgendwie 6, 7 Jahre, es kann nur an einem Fluch liegen, weil andere Erklärungen habe ich dafür langsam ehrlicherweise nicht mehr. Und,
ja, aber hat das mal einer getestet? Also man kann das ja irgendwie da mal so ein paar Leute hinschicken, ob da irgendwie
wollen wir
negative
mal
Magie am Volkspark ist oder so?
Mal ausräuchern.
Eine kleine Zeremonie machen, ein bisschen so Salbei, wie man
Köpi.
Das macht.
Ja. Köpi, ja.
Köpi und HSV, meine Frau, vertreiben die bösen Geister.
Nee, wir dürfen nicht zu viel HSV-typische Sachen machen, wir müssen antitypische Sachen machen.
Ja. Um ich habe mal überlegt, ob man die Vereinsfarben irgendwie wechseln könnte.
Nee.
Das geht gar nicht.
Irgendwie so in
von dem Blau-Weiß-Schwarz auf Schwarz-Weiß-Blau. Einfach ja, so, dass ja, man es offiziell macht, dass es andersrum ist.
Aber was man vielleicht tatsächlich mal anders machen könnte, darüber hatten
oder
wir...
Oder sich VSH nennen oder oh Gott. Irgendwie so...
Verein Sport Hamburg.
Ja. VHS.
Nein, aber was man tatsächlich mal anders machen könnte, zumindest habe ich das jetzt in einem Video gesehen, wie es Berlin-Fans gemacht haben. Sie haben danach nicht für ihre Mannschaft geklatscht, weil Berlin ja gerade auch ganz schön tief in der Scheiße hängt, sondern es wurde über ein Megafon einmal ganz klar und deutlich gesagt, dass es so nicht weitergehen kann, wie enttäuscht die Fans sind und dass sie jetzt langsam sich mal erhoffen, dass da irgendjemand Gas gibt und ja, sich einfach was verändert, weil die Leistungen so schlecht sind.
Ich könnte es abspielen, wollen wir es einmal hören?
Ja, ja, ja. Sicher.
Das erste Mal sind nicht wir für die schlechte Stimmung zuständig, sondern allein ihr. Ihr habt es in der Hand. Das war für mich so ein Satz, der schon sehr, sehr, sehr prägsam war. Und ich fand, also, da kommen wir wieder zu der Ansage oder zu dem, was du gesagt hast, ne? Volksparkstadion, Wohlfühlfaktor. Vielleicht ist es auch das, dass es einfach den Spielern hier einfach auch in Anführungsstrichen zu gut geht. Und damit meine ich nicht, dass man ihnen das Leben zur Hölle machen soll. Aber es kann denen auch schon einfach mal gezeigt werden, dass das so nicht geht. Also, dass wir mit so einer Leistung wie in der ersten Halbzeit oder allgemein so nicht, dass wir damit nicht konform gehen. Du kannst die Spieler 90 Minuten unterstützen, aber danach dann kann man ihnen es auch spüren lassen, dass es so nicht geht.
Finde ich
hundertprozentig, hundertprozentig.
Finde ich auch. Ich finde übrigens, das ist eine Folge für viele Fans, die uns ja auch oft schreiben, so ja, ihr seid nicht kritisch genug und das ist doch alles scheiße und so weiter. Für Spieler ist das übrigens keine Folge. Also ich hoffe, wenn die HSV-Spieler ab und zu mal zuhören, dass sie diese Folge sich nicht anhören, weil das ist ja wirklich, der Grundtenor ist ja wirklich...
Doch, und jetzt reißt euch den Arsch
ja,
auf.
Ja, der Grundtenor ist ja wirklich, ey, ihr Vollpfosten, reißt euch endlich den Arsch auf und ihr geht so auf den Sack. Ich glaube, dass das absolut das gute Recht ist, dass die Fans mit dem, was sie da äußern bei Hertha, vollkommen recht haben. Aber glaubt ihr wirklich, dass das dazu führt, dass die Spieler dann so sagen, also mal abgesehen davon, dass die meisten kein Deutsch verstehen, glaubt ihr wirklich, dass das dazu führt, dass die Spieler im nächsten Spiel da so reingehen und sagen, ey, heute muss ich mich echt mal zusammenreißen, ey, ich habe keinen Bock, wieder von den Fans so angepöbelt zu werden, heute grätsche ich alles weg und heute gebe ich mehr Gas?
Glaube ich schon. Glaube ich schon. Ich glaube schon, also gerade so Spieler wie Toni Leistner, der das Ganze schon mitnimmt und auch in die Kabine reinträgt und auch an die Leute...
Deutsch verstehen, ja.
Ja, genug, aber ich glaube schon, dass er jemand ist, der das auch an die Spieler weitervermittelt, die es nicht verstehen und du merkst schon auch als Spieler, wenn du der deutschen Sprache nicht so mächtig bist und das vielleicht nicht verstehen würdest, du merkst schon, dass da gerade was rüberkommt, was eher nicht positiv ist, sondern dass da Leute genervt sind und das war ja auf eine Art und Weise, weißt du, gegen das moderne Stadionerlebnis. Auch da könnte man jetzt mal sagen, auch das ist mittlerweile eine Art von modernem Stadionerlebnis, das bei uns beim HSV, dass, obwohl alles scheiße ist, wird geklatscht. Früher, und das muss ich jetzt gar nicht wieder haben, wurden 11 Gräber irgendwo ausgehoben, damit die Spieler wussten, alles klar, was die Stunde geschlagen hat. Nee, das, ich will nicht sagen, dass ich sowas wieder haben will. Ja, ja. Aber wenn du vom modernen Stadionerlebnis sprichst, dann ist das auch eine Sache, die sich über die Jahre etabliert hat, dass Spieler bedingungslos oder die Mannschaft bedingungslos unterstützt wird. Und ich finde auch da muss es auch ein bisschen Fingerspitzengefühl geben, dass man da eben auch mal sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und auch den Mannschaft und den Spielern da auch mal zeigt, sorry.
Aber das ist, ich glaube, dass das...
Und das ist ja auf eine gute Art und Weise.
Ist nicht ein also ich finde das gut, weil das ist nicht ein absolutes Auspfeifen, wo du genau. gar nicht, also wo du das nicht zuordnen kannst, sondern es ist eine klare Ansprache, wo dir die Fans, die Menschen, die, sorry, aber den Verein ausmachen,
genau.
die Spieler wechseln wie keine Ahnung was, dass die eine klare Ansage machen, ihre Enttäuschung zeigen und sagen, Leute, ihr versaut uns hier jedes Wochenende, um mal deutlich zu werden. Könnt ihr bitte mal eure Lage checken, wo ihr hier seid und was euer fucking Job auch ist, wofür ihr sehr viel Geld bekommt und uns irgendwie ein bisschen Spaß wieder bescheren, ein bisschen Freude.
Ich meine, es geht uns doch nichts anderes. Also mir ist der Spaß im Moment echt verloren gegangen. So, ich habe gar keinen Bock am Samstag gegen Fürth ins Stadion zu gehen, weil mir im Moment, weißt du, das ist so.
So ist schade, weil es ist Samstag vor Weihnachten, Samstagmittag,
genau.
ist so ein geiler Termin eigentlich, so ein geiles Fußballtag und kannst du noch abends noch irgendwas machen und weiß nicht, Glühwein trinken und keine Ahnung, oder mit Familie und alles so geil, aber es ist eigentlich wie, als ihr es meintet, wie so eine Eltern-Kind-Beziehung so, ne? Ich meine, du sagst auch nicht als Elternteil so, oh, das war jetzt nicht gut, aber ich gebe dir trotzdem Applaus und nehme mich jetzt in meinem Arm, sondern du musst immer sagen, ey, sorry, das geht nicht. Ja, ich liebe dich trotzdem, aber das war scheiße. Und das darfst du nur mal machen. Das
kriegen die doch medial seit Jahren.
Aber das wird auch ferngehalten. Also könnt ihr euch noch an Kittel erinnern, der gesagt hat, er kauft einfach keine Presse mehr. Er lässt das gar nicht an sich ran. So und du kannst dir ja auch
was anderes als jetzt wirklich nach einem Spiel dazustehen vor der kompletten Kurve und einfach einmal zuzuhören und zu merken, dass dieses ganze, also ich meine, sonst die werden 90 Minuten da durchgepeitscht mit dem übelsten Support und wenn es danach scheiße ist, dann müssen sie es auch aushalten, da stehen und sich genau die Probleme anhören, finde ich.
Das also macht auch, glaube ich, ein bisschen was mit einem, wenn du mal irgendwann so eine Ansage bekommst, so, das ist nicht Business as usual.
Es gab so eine Ansage, auch in der Vergangenheit. Also ich weiß das sehr genau, dass es da auch Gespräche zwischen Fans und Mannschaft gab und das ist schon ein paar Jahre her auch, ne? Also auch dieses Jahr und da gibt es immer auch zwischen den Ultras und den und der, also der aktiven Szene und den der Mannschaft immer auch ein Gespräch mal, um da mal so ein bisschen, ne, irgendwie sich zusammenzusetzen und auszutauschen geben, ja. Und auch vor der Relegation.
Das ja, haben die Ultras sich ja auch verdient durch diese bedingungslose ja. Unterstützung. Allein schon, wie viele Leute da wieder in Elversberg waren.
Ja. Das sagt, und ich weiß damals es gab Gespräche, bevor wir damals in die Relegation gegangen sind, auch zwischen Vertretern der Szene und da waren ziemlich, also es war jetzt nicht nur die aktive Szene, sondern von bis, die dort auch in der Kabine waren und auch der Mannschaft mal ganz klar gesagt haben, ey, es ging gar nicht darum, den Spielern zu sagen, so, hier, ihr könnt keinen Fußball spielen oder spielt mal irgendwie mehr über rechts außen, sondern denen zu sagen, was eigentlich da dran hängt, was es eigentlich bedeutet für uns, dieses, ne, ob es ein Derby ist zu verlieren oder jetzt in der Relegation zu spielen. Und das sind Sachen, die sind bei der Mannschaft angekommen. Da und könnt ihr von ausgehen.
Also, das meinte ich gerade mit, das ist doch geil, wieder, also den Menschen ins Gesicht zu gucken, daraus in die enttäuschten Gesichter, daraus aber Motivation zu schöpfen und beim nächsten Spiel da reinzugucken und sie wieder lachen zu sehen. Also das wäre doch, der größte Antrieb, den man überhaupt haben kann, ja. Aus meiner Perspektive zumindest.
Ich muss zwei Sachen da aber dran korrigieren. Ich finde immer noch, dass wir so tun, als wäre das, was wir gerade besprechen, so eine einfache HSV-Sache. Wenn man sieht, wie gut der Kader ist, ist das vielleicht die größte Diskrepanz zwischen Kader und dem, was sie abrufen. Aber wenn man sieht, wo Schalke steht, wo Hertha steht, wo andere Traditionsvereine stehen, muss man ganz ehrlich sagen, sind wir nicht der einzige.
Aber ich schaue tatsächlich nicht auf andere. Stehen,
wenn wir einfach mal unser Spiel, was wir meinetwegen auch in der Hinrunde letzte Saison geschafft hätten, wenn wir das diese Saison gezeigt hätten, dann wären wir schon unantastbar, wenn man diese zweite
genau.
Liga.
Genau, was Bittere ist, dass wir erstens noch viel, viel länger.
Halt vielen, ne?
Das ja, passiert aber, nicht ja, aber wir nur sind schon, dem HSV. Ja, aber wir sind schon viel länger da und wir sind, das Schlimme fast ist, wir sind ja von der Organisation, von der Struktur ja schon viel weiter als Schalke, als Hertha. Bei uns brennt ja nicht der Baum und da werden irgendwelche Investoren irgendwie scheiden. Das ist ja alles super. Es ist alles auch so aufgelegt, dass wir langfristig nachhaltig, wir machen Gewinne, alles geil. Nur diese verfickte Scheiße auf dem Platz passt halt manchmal nicht so richtig. Also es ist ja auch nicht, dass wir Platz 10 sind, sondern wir sind ja Platz 4, Platz 3, Platz 5 durchgehend. Und da denkt man so, ey, warum nicht diese ein oder zwei Plätze mehr? Und da sind seit 7 Jahren, 8 Jahren, wie lange sind wir in dieser Kackliga?
7.
Fehlt uns halt dieses Quäntchen. Und drumherum ist ja das Paradoxe, das stimmt ja alles. Es ist ja gar nicht, dass wir so strauchelt nach unten sind.
Ich war einfach noch unter 20, als wir abgestiegen sind. Wie traurig ist das, ja, das eigentlich?
Das ist wirklich krass. HSV Forever Fan.
Du bist einfach echt jung noch.
Auf Instagram schreibt, gegen Fürth muss ein Sieg her, gibt keine Ausreden mehr, sonst keine Argumente mehr für Merlin Polzin. Wie sieht's gegen Fürth aus? Ich glaube, die haben...
Das ist ein Endspiel für ihn auf jeden Fall.
Ja und nein. Doch, ich glaube, wenn er verliert, wird's eng.
Er hat die klare Ansage bekommen, das ist ein Endspiel
für ihn. Wenig Argumente, unentschieden, muss man mal sehen. Das ist, glaube ich, schwierig. Wenn er gewinnt, hat er wieder 2-Punkte-Schnitt, alles ist gut. Also, mal sehen. Fürth hat aber aufgedreht in den letzten Spielen, ne?
Ja, Fürth hat jetzt zweimal aufgedreht. Sie haben es geschafft, zweimal aufzudrehen. Und zwar gegen das eben angesprochene Sorgenkind Hertha BSC. Da haben sie nämlich 2-1 gewonnen vor einer Woche und dieses Wochenende gegen Hannover zu Hause 1-0 gewonnen. Davor, muss man sagen, haben sie kaum Heimspiele gewonnen. Also das war jetzt das erste Mal, dass sie irgendwie ein bisschen aufgedreht sind. Ich habe mir Hertha und Hannover angeguckt, weil ich mir vorstellen könnte, dass das Spiel gegen uns eventuell ähnlich bestritten werden möchte. Hertha, also bis zum Hertha-Spiel waren sie die schlechteste Heimmannschaft der zweiten Liga. Zuletzt haben sie eben diese 2 Siege geholt. Fürth hat schon den 3. Trainer in dieser Saison. Sie haben also noch einen mehr gehen lassen als wir. Gegen Hertha hatte Fürth auf jeden Fall mehr Chancen und hat vorne besser verteidigt. Gegen Hannover standen sie die komplette erste Halbzeit sehr kompakt hinten, sodass Hannover gar nichts mehr eingefallen ist. Und generell war es aber einfach ein Spiel gefühlt ohne Torchancen und sehr, sehr schlechter Fußball oder beziehungsweise sehr unansehnlicher Fußball. Und
hört sich nach Samstag an.
Ja, wirklich. Jetzt. Aber sie haben mit Foodkoi, dem Neuner, haben sie einfach einen, der sehr glücklich immer mal vorm Tor steht und irgendwie einen reinköpft oder einen reinschmettert. Und das ist ihnen, glaube ich, in den letzten beiden Spielen tatsächlich zugute gekommen. Und wie gesagt, grundsätzlich kein aufregender Fußball. Ich habe bei solchen Mannschaften ja immer ein bisschen Sorge, wie wir es jetzt am Wochenende gesehen haben, dass der HSV sich davon anstecken lässt und dann auch sehr unaufregenden Fußball spielt selber.
Irgendwie die 3 Punkte übers Ziel retten. Aber es hört sich jetzt nicht nach einem 3-2-Sieg an, sondern eher nach einem 1-0-Sieg vielleicht für uns, ne? Oder 2-1.
Ich habe 3-1 getippt schon mal, weil ich ja immer sonst vergesse zu tippen. Aber die Hoffnung ist auch das Einzige, was hier noch lebt.
Ja, das ist... ich bin ja mit Erik zurückgeflogen und er war... Ja, wir haben relativ wenig über Fußball gesprochen, tatsächlich. Weil besser ist. Ich habe einfach in so einer Situation, hast du auch keinen Bock. Also du weißt ja auch, du hast es auch gemerkt, so die ganze Zeit klingelt das Handy, ne, da. So, das ist... Du bist die ganze Zeit, du kannst ja gar nicht abschalten und dann sitzt du am Flughafen und hast wahrscheinlich irgendwie so ein paar Minuten mal für dich und dann kommt da irgendwie der bescheuerte Muchel und will auch noch mit dir über Fußball sprechen. Nein, habe ich in dem Moment eigentlich auch, hatte ich auch nicht so einen Bock drauf und insofern haben wir gar nicht so viel über Fußball gesprochen, sondern eher nochmal gratuliert, ne, zu seiner Hochzeit und dass er jetzt in die Flitterwochen ein bisschen über Weihnachten gesprochen so. Also er ist einfach ein netter Typ, so wirklich ein
Wo geht's hin in die Flitterwochen?
Werde ich jetzt hier nicht bei. Ist auf jeden Fall schön so.
Okay.
Schön warm.
Malle ist es nicht.
Wahrscheinlich auch nicht nach Ulm.
Nein. Also ich meine, so wie das Volksparkstadion so einen wichtigen in deren Beziehung ja ist, vielleicht ist es dann ja irgendwie das Ruhebecken als Wellness-Oase und stellen sich ein Bett da in die Kabine. Nein. Also aber es ist schon auch verrückt, wie er so erzählt hat, irgendwie so Hochzeit war jetzt irgendwie so ein spielfreies Wochenende, wo sie noch spontan irgendwie einen Termin bekommen haben, da merkst du erstmal, wie durchgetaktet die eigentlich auch sind, ne? Also klar, es wird gut bezahlt alles, ne? Also es ist natürlich so, aber trotzdem, du kannst gar nicht abschalten und so eine Sachen, wo du irgendwie so einen der wichtigsten Tage mit deiner Familie irgendwie haben willst, dann kannst du das irgendwie machen, weil da gerade irgendwie spielfreies Wochenende ist und der HSV irgendwie dir die Zeit lässt und du zufällig einen Termin gerade frei bekommst, um dort zu heiraten. Das ist da merkt man schon, was das eigentlich bedeutet, in so einer Position so unter so Beobachtung zu sein und irgendwie eigentlich nicht einmal wirklich richtig abschalten zu können.
Auf jeden Fall. Und dann in solchen Zeiten, also bislang jedes Spiel in den letzten 5 Wochen, will ich fast sagen, wurde einmal auf Kunz und Hoover geschwenkt, wie sie im Stadion sitzen, sich irgendwie halt was ins Ohr flüstern und dann wird da direkt die nächste Schlagzeile raus. Sie sind komplett am Boden, verzweifelt, blablabla.
Ja, genau. Und das, ich glaube auch zum Beispiel jetzt mit den Flitterwochen, da wird er, wenn er Pech hat, da kann er sich noch gar nicht richtig drauf einstellen, ob er da nicht vielleicht auch eine glühende Leitung hat, weil wenn jetzt Polzin verliert, wird er sicherlich auch oft mit einbezogen werden in die Trainergespräche und ob der neue Trainer jetzt passt oder nicht und welche finanziellen Vorstellungen der hat und wer im Staff alles rausgerotiert und wer nicht. Insofern, das ist schon tough. Ja, da willst du in die Flitterwochen fliegen, planst das extra über die einzig freie Zeit an Weihnachten. Und dann,
die ja nun auch recht kurz ist.
Dann kannst du nicht mal sicher sein, ob du da nicht eine Standleitung in Volkspark hast.
Ja. Ne? Und dann auch so, also ne, nach Ulm irgendwie schon einen Tag vorher und kommst abends spät zurück und sagt dann selber auch, er freut sich jetzt einfach, seine beiden Lieblingsmenschen zu sehen. So, das fand ich dann irgendwie ganz rührend und da denkt man dann so, ne, es ist schon wirklich ein toughes Business so. Und ja, es wird gut bezahlt, aber cool ist am Ende des Tages dann auch nicht alles, sondern so eine Zeit und so ein Druck. Und er hat selbst, was er dann auch gesagt hat, so, dass es schon ein sehr kräftezehrendes Jahr ist. Und natürlich denkt man sich da auch so, ja, es könnte in vielen Sachen so einfach sein, wenn es sportlich einfach laufen würde, aber du hast manche Sachen einfach auch nicht unter Kontrolle und kannst sie einfach nicht so lenken, wie du es gerne möchtest, auch wenn du es gerne wollen würdest. War wie immer nett, wie bei uns im Podcast ja auch seine Folge, einfach ein feiner, netter Typ und der den HSV im Herzen hat und
und wir drücken ihm und uns die Daumen, dass es bald besser wird.
Definitiv, auf jeden Fall. So, also das kann man jedem von uns nur wünschen oder auch den Verantwortlichen, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt und dass man sich auch auf mehr, wieder coolere Sachen fokussieren kann und Sachen vorantreiben kann und nicht immer nur agieren muss oder reagieren auf Situationen, die irgendwie nicht eingeplant sind oder die man sich anders erhofft. Und ich meine, das Fußballbusiness ist so, es ist schnelllebig, es ist relativ wenig planbar. Du siehst es auch bei anderen Mannschaften wie Man City, wo jeder denken würde, so, ey, die marschieren und kriegen es doch nicht hin gerade und haben irgendwie den besten Kader und. Das sind alles Sachen, die kannst du einfach nicht einplanen. Es ist schnelllebig. Aber trotzdem würde man sich ja wünschen, dass manche Sachen einfach ein bisschen smoother laufen würden und man irgendwie da auch wieder... Ein
bisschen konstant wäre schon.
Genau.
Ich muss sagen, ich wünsche es mir auch mehr denn je und wirklich, ich bin der Erste, der keinen Bock hat, irgendwie bei einer Podcast-Folge immer nur zu sagen, was scheiße lief, sondern freue mich viel mehr. Es ist lustiger, man lacht mehr, wenn man irgendwie über Tore sich unterhalten kann, über geile Aktionen. Und trotzdem muss ich sagen, war es das erste Spiel, wo ich mir so gesagt habe, boah, jetzt gucke ich auch mal einen Rückspiegel und nicht irgendwie nur so, ey, die Holger und wie können wir jetzt irgendwie mal, wie viele Punkte sind es jetzt noch und nächstes Spiel gewinnen wir wieder, dann sind wir wieder auf Platz 1, 2 oder 3. Sondern ich habe das erste Mal gedacht, ich hoffe, da entstehen jetzt nicht gerade so große strukturelle Probleme so auf Trainersuchebene, dass Stefan Kunz vielleicht keinen guten Job macht, dass sie keine Antworten finden, dass die Stimmung kippt. Das war schon so, das habe ich nicht nach jeder Niederlage, sondern das war hier besonders, wo ich gedacht habe, ich hoffe, es geht jetzt nicht so Richtung mit Tabellenmittelfeld oder zweite Tabellenhälfte wie bei Hertha oder Schalke, sondern dass wir trotzdem weiterhin da oben irgendwie dranbleiben.
Ja, wir sind aktuell einfach ein normaler Zweitligist. Das muss man einfach so sagen.
8. Platz.
Ja, und also von den Punkten hin oder her, aber selbst wenn wir jetzt irgendwie auf dem 3. Platz wären, wir sind nach wie vor, oder wir sind mittlerweile einfach, sind wir normaler Zweitligist. So. Ja. Und immer mit den Ambitionen, die natürlich aufsteigen zu wollen, aber sportlich ist es das im Moment nicht.
Und es ist so krass, wie auch jetzt in der PK nach dem Spiel auch der Ulm-Trainer wieder meinte, ja, ist schon ein besonderes Spiel, der große HSV, jedes Mal kommt der große HSV irgendwo hin und verkackt groß. Also es ist ja irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist so, vielleicht ist das der Fluch, dass wir der große HSV waren und diesem Status seit 15 Jahren nicht mehr gerecht.
Wie willst du diesem Fluch entgehen? Nochmal in die 3. Liga absteigen?
Ich bin froh, dass wir das sind. Ja, ich bin froh, dass wir so große Finale, also so ein großes Stadion haben, dass wir diese Möglichkeiten haben, dass wir eine Struktur drin hatten. haben wir jetzt, mache ich mir gerade Sorgen, ob die noch da ist. Wie gesagt, wenn du dann immer wieder einen neuen Trainer installierst, ja, und es immer noch nicht fruchtet, das finde ich immer schlimmer, als wenn du die ganze Zeit einen hast und es mal nicht fruchtet, ja, weil dann hast du ja schon so viel probiert und die bleiben nicht mehr viele Optionen übrig. Ich hörte jetzt ja auch im Hintergrund, dass da reihenweise Absagen an Stefan Kuntz rankam, ja. Würde mich nicht wundern, ja. Also jeder Trainer, der einen sicheren Job will, geht nicht zum HSV. Oder? Da musst du absolute Überzeugung haben zu sagen, ich habe Bock auf diesen Herzensverein. Und der Letzte, der gesagt hat, er hat voll Bock auf diesen Herzensverein, er ist Fan von diesem Verein, war Steffen Baumgart, wo du dann auch gesehen hast, bringt dir auch nichts, größter Fan von diesem Verein zu sein, ne?
Also ich muss auch sagen, dass diese, du hast eben Niederlage gesagt, das war ja nicht eine, obwohl sie sich ja, so angefühlt hat.
Genau, stimmt.
Aber ich finde, bezeichnend. Aber ja, ich muss sagen, für mich ist das Tragischste an der Sache, dass ich es wirklich lange niemandem mehr so sehr gegönnt habe, wie Merlin Polzin Erfolg zu haben und ja, irgendwie ein Stückchen Fußballgeschichte.
In erster Linie gönne ich es uns.
Ja,
so, klar. Weil wir sind die Leidtragenden, seitdem wir irgendwie unser Fußballherz für diesen Verein irgendwie verloren haben. Und es gibt Leute, die sind noch viel länger schon Fans von diesem Verein. Die haben noch goldene Zeiten und glorreiche Zeiten irgendwie mitgemacht, haben noch Siege gefeiert. Und ich kann aus meiner HSV-Fangeschichte auch noch in Anführungsstrichen erfolgreiche Zeiten wie Champions League und ja, vielleicht auch ein UEFA-Cup-Sieg mal noch berichten, aber ja, genau, aber die ganzen jungen Leute, die quasi das alles gar nicht kennen, und allen wünsche ich das und nicht nur den Verantwortlichen Merlin Polzin, sondern in erster Linie uns, die dem Verein auch in Zukunft begleiten werden, auch wenn Spieler oder Trainer, Funktionäre etc. nicht mehr in Hamburg sind oder woanders untergekommen sind. Wir sind trotzdem immer noch da und deswegen wünsche ich in erster Linie uns diesen Erfolg und dieses Erfolg in Anführungsstrichen, dass wir in ruhigere Fahrwasser geraten, dass wir nicht mehr über so eine Sachen nachdenken, über irgendwelche schlechten Halbzeiten, kann es immer geben, aber einfach wieder diesen sportlichen Erfolg auch irgendwie bekommen, ohne jetzt jedes Jahr von der Meisterschaft träumen zu wollen.
Ja, und auch nicht immer dieses, ach, wir sind wieder Vierter geworden. Das ist, also es ist wirklich...
Ja, und da war der Einspieler dann schon richtig, ne? Alle funktionieren, die Fans funktionieren, die Stadt funktioniert, das Stadion funktioniert, im Gegensatz zum Stadion von Ulm, die Strukturen sind eigentlich da. Ja,
der Kader ist ja eigentlich auch...
Der Kader ist eigentlich da. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist irgendwie die sportliche Leistung, die Mannschaft.
Warum auch immer.
In diesem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.